Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Russland und China rücken offenbar enger zusammen als bislang bekannt. Geleakte Dokumente, ausgewertet vom Spiegel, gemeinsam mit den Partnermedien Le Monde und dem russischen Oppositionsmedium The Insider, sollen zeigen, dass beide Staaten ihre militärische Kooperation massiv ausbauen wollen, und zwar nicht nur bei klassischen Waffensystemen, sondern auch im Weltraum. Wenn der Spiegel eine Recherche veröffentlicht, lohnt es sich in der Regel, da zweimal hinzuschauen. Denn brisant ist nicht nur der Inhalt der Dokumente, sondern auch ihr politischer Kontext. Die Quelle der Unterlagen bleibt anonym. Mehrfach beruft sich die Recherche auf Erkenntnisse westlicher Geheimdienste. Gleichzeitig erscheint die Titelgeschichte zu einem Zeitpunkt, an dem über die künftige Rolle der USA im Ukraine-Krieg, über China als strategischen Rivalen und über die sicherheitspolitische Ausrichtung Europas intensiv diskutiert wird. Was steckt hinter dieser Geschichte? Wie glaubwürdig sind die veröffentlichten Dokumente und welche geopolitischen Folgen hätte eine noch engere militärische Achse zwischen Moskau und Peking tatsächlich? Darüber spreche ich jetzt mit unserem China-Experten bei Kontrafunk, Jonas Greinberg. Hallo.
Hallo, Herr Donowski.
Herr Greinberg, bevor wir über den Inhalt sprechen, wie ordnen Sie diese Geschichte insgesamt ein? Also nicht nur die Dokumente selber, sondern auch den Zeitpunkt der Veröffentlichung, die beteiligten Autoren, die Partnermedien und die gesamte Aufmachung dieser Titelgeschichte inklusive Titelbild.
Naja, Sie haben ja Xi Jinping und Putin auf der Titelstory, auf dem Cover des Printmagazins des Spiegels, die sich anlächeln, im Hintergrund Militärflugzeuge und der Titel Der Geheimpakt. Also das soll meiner Ansicht nach ganz klar einwirken auf die öffentliche Meinung in Deutschland, aber auch ganz klar in den USA. Das zeigt sich ja daran, dass diese Recherche auch auf dem englischsprachigen Substack von der Spiegel erschienen ist. Und ich habe mir mal einige der 10 Investigativjournalisten angeschaut, die an dieser wirklich sehr umfangreichen Recherche gesessen haben. Und da sind mir 2 aufgefallen, die in der Vergangenheit zum Beispiel auch die Vulkan-Files veröffentlicht haben. Das sind Dokumente, die belegen sollen, dass sich Russland in den US-Wahlkampf eingemischt hat. Und da war interessant, dass diese 2 Investigativjournalisten, die bei dieser Spiegelrecherche beteiligt waren, eben diese Informationen vom OCCRP bekommen haben. Das ist eine Washingtoner Medien-NGO, die vom US-Außenministerium kontrolliert wird und die bis vor kurzem auch von USAID finanziert worden ist, was ja von Elon Musk und Donald Trump definanziert wurde. Also dieses OCCRP, mit dem diese beiden Investigativjournalisten zusammengearbeitet haben, der Gründer rühmt sich, mehrere Regime-Changes in verschiedenen Ländern durchgeführt zu haben. Da sieht man, dass es sozusagen ein Werkzeug für amerikanische Außenpolitik. Und ich habe den sehr starken Eindruck, dass hier auch diese geleakten Dokumente, ich nehme mal an, dass sie authentisch sind, dem Spiegel von westlichen Geheimdiensten zugespielt worden sind. Das sollte man im Hinterkopf behalten, dass man es hier mit einer Kampagne zu tun hat, gerade wie Sie ja gesagt haben, zu einem Zeitpunkt, wo die USA sich entscheiden, ob sie sich weiterhin in der Ukraine engagieren möchten.
Auffällig ist ja, dass die Quelle der Dokumente unbekannt bleibt und gleichzeitig aber mehrfach auf Erkenntnisse westlicher Geheimdienste verwiesen wird. Wie wahrscheinlich ist das aus Ihrer Sicht, dass solche Unterlagen tatsächlich aus Nachrichtenkreisen stammen? Immer mitgedacht, wer auch welches Interesse daran haben könnte.
Es ist nicht auszuschließen, dass die Journalisten das getan haben, was sie tun sollen. Aber die Berichterstattung von der Spiegel, gerade wenn es um solche politisch aufgeladenen Sachen geht und auch die Bezüge zum OCCRP, mit dem der Spiegel in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat, hat ja während der letzten EU-Wahl eine Kampagne gegen die AfD und andere rechte Parteien gefahren. Und da hat das OCCRP und der Spiegel auch mit dem tschechischen Geheimdienst zusammengearbeitet. Für mich erstmal ist klar, dass diese Journalisten, die diese Recherche gemacht haben, Kontakte zu Geheimdienstkreisen haben. Dann erwähnen sie immer im Artikel, ja, wir wissen aus Geheimdienstkreisen dies und jenes, dass es da noch weitere Zusammenarbeit gibt. Und man muss sich immer die Frage stellen, hätten westliche Geheimdienste ein Interesse daran, diese Dokumente durchzustechen und hätten sie auch die Mittel. Denn solche Dokumente findet man ja nicht unbedingt jetzt als Journalist irgendwo in einem Mülleimer, sondern da kann man schon von ausgehen, dass die Russen und Chinesen sehr viel Wert darauf legen, dass diese Dokumente nicht veröffentlicht werden. Und die Geheimdienste hätten halt die Mittel und Wege, da ranzukommen und auch das Motiv. Aber es ist immer noch Spekulation, aber ich denke so ungefähr 70-80% Wahrscheinlichkeit, dass es westliche Geheimdienste waren.
Wenn schon Geheimdienste im Spiel sind, wollen wir natürlich auch alle wissen, was drinsteht. Der Spiegel beschreibt eine außergewöhnlich enge militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und China. Von gemeinsamer Raketenabwehr über Satellitentechnik bis hin zur Entwicklung wiederverwendbarer Raketen ist da die Rede. Wie bewerten Sie diese Entwicklung?
Der Inhalt an sich hat mich nicht sehr überrascht. Russland und China sind ja in der letzten Zeit immer stärker aneinander gerückt. Es gab ja dann auch dieses Video von Xi Jinping und Putin, wo sie gesagt haben, diese Weltordnung wird sich ändern, wir schaffen die multipolare Weltordnung. Und man muss sagen, dass die USA Russland und China ja auch ein bisschen in diese Richtung gedrängt haben mit der Sanktionspolitik gegenüber Russland und mit der Sanktionspolitik gegenüber China, also gerade die Halbleiterindustrie, da wird China sehr stark abgeschnitten. Und das ist natürlich klar, dass diese beiden Länder sich dann irgendwie zusammenraufen. Diese Dokumente zeigen eigentlich, dass Russland und China hier eher aus einer Position der Schwäche agieren. Also wenn Sie sich mal anschauen, die Satelliten, die die USA hat, das sind ungefähr 12.000 Satelliten, werden hauptsächlich von Starlink betrieben. Und Russland und China kommen da gerade mal zusammen auf 2000 Satelliten. Und das zeigt eigentlich, dass Russland und China sozusagen aneinander gekettet sind, um hier in diesem Bereich gegen den amerikanischen Platzhirsch überhaupt was ausrichten zu können.
Sie haben es schon erwähnt, besonders viel Aufmerksamkeit hat auch das Thema Starlink in diesem Bericht. Geplant gewesen sein sollen Störmaßnahmen gegen die Bodenterminals, Cyberangriffe und sogar Angriffe auf Satelliten im All. Jetzt könnte man natürlich auf den ersten Blick sagen, das betrifft doch vor allem die USA. Starlink ist ein amerikanisches System, Taiwan liegt im Pazifik und Russland führt Krieg in der Ukraine. Warum sollte uns diese Entwicklung in Europa trotzdem interessieren?
Weil diese Entwicklung eben zeigen wird, wie sich die geopolitischen Machtverhältnisse verschieben. Man muss hier jetzt allerdings auch ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was in der Ukraine passiert. Das ist ein Krieg, ja, da ist es üblich, dass man Sabotageakte durchführt, dass man versucht, diese am Boden befindlichen Starlink-Terminals zu stören. Dass solche Sachen hinter verschlossenen Türen besprochen werden, sofern diese Dokumente authentisch sind. Was mich jetzt etwas überrascht hat, ist, dass laut dieser Recherche Russland und China planen, Starlink-Satelliten im All anzugreifen. Denn das wäre tatsächlich meines Wissens ein Novum. Ich glaube, es ist nicht mal während des Kalten Krieges dazu gekommen, dass es also gegenseitige Angriffe auf Satelliten gegeben hat. Und das ist ja auch im Weltraumvertrag geregelt, dass kein Staat Souveränitätsansprüche auf den Weltraum hat und dass der Weltraum zu friedlichen Zwecken zu nutzen ist. Und ich würde das jetzt eher so interpretieren, wenn die Dokumente authentisch sind. Das klingt für mich eher wie so ein Planspiel, wie so eine Eskalationsspirale, die man gehen könnte. Aber ich glaube nicht wirklich, dass Russland und China versuchen würden, also solche Satelliten mit irgendwelchen Maßnahmen aus der Umlaufbahn zu kicken. Was ich mir natürlich sehr gut vorstellen kann, sind Cyberangriffe. Aber da sind die USA ja, wie Merkels Handy gezeigt hat, ja auch kein Kind von Traurigkeit.
Nehmen wir jetzt mal an, Russland und China würden tatsächlich in den kommenden Jahren ein eigenes leistungsfähiges Satelliten- und Kommunikationsnetzwerk hinbekommen und aufbauen. Was würde das geopolitisch verändern? Also entsteht dann tatsächlich neben den westlichen Systemen praktisch eine zweite globale Infrastruktur für militärische Kommunikation, aber natürlich auch für zivile, für Navigation und für Aufklärung? Ist das möglich und was würde das machen?
Naja, das würde die Machtverhältnisse schon sehr stark verschieben. Also erstmal ist es ja so, es gibt Internet in fast allen Staaten. Aber gerade in solchen Krisensituationen wie Kriegen sind sie eben auf störunanfällige Kommunikation angewiesen. Mit dieser Satellitentechnologie ist das eben ganz anders. Das hat sich ja im Ukraine-Krieg gezeigt. Da hatte Elon Musk zu Beginn des Krieges gesagt, ich schicke euch Starlink-Terminals. Und zu Anfang dieses Jahres hat er dann gesagt, ja, aber russische Soldaten kriegen jetzt eben kein Starlink mehr. Und da musste Russland jetzt ausweichen auf chinesische Funkmasten. Und die müssen jetzt so behelfsmäßig eine physische Kommunikationsstruktur aufbauen. Das ist sehr mühselig. Das ist ein sehr großer Nachteil in der Kriegführung. Der ukrainische Verteidigungsminister hat gesagt, dass also Starlink das Blut unserer Kommandoinfrastruktur sei. Und die Ukraine hat da einen enormen Gefechtsvorteil gegenüber Russland. Naja, und wenn sie dann eben ein zweites System haben, neben Starlink, dann würde das die globalen Machtverhältnisse natürlich stark verschieben. Ist ja auch so, dass wenn sie einen amerikanischen Anbieter haben, dann kommt natürlich auch alles andere mit. Dann kommt ein bisschen so diese Offenheit mit First Amendment, Freedom of Speech, gerade Elon Musk, der Starlink betreibt. Und wenn sie eben das chinesische System haben, dann wäre das eher etwas abgeschotteter. Es gibt ja in China die Great Firewall und China hat auch eben das Konzept einer Souveränität im Raum des Internets. Also die Auffassung, dass das Internet eben nicht grenzenlos sein soll, sondern dass die Informationsströme im nationalen Interesse, im Interesse der Regierung eben eingeschränkt werden.
Bemerkenswert ist ja außerdem, dass weder Washington noch Moskau noch Peking bislang ausführlich auf diese ganze Berichterstattung oder auch Vorwürfe reagiert haben. Und selbst Elon Musk, der ja quasi mehr oder weniger mittendrin ist, schweigt öffentlich zu diesen ganzen konkreten Behauptungen. Der Einzige, der sich ja überhaupt geäußert hat, war der deutsche Außenminister Wadefuhl. Wofür ist das Ihrer Meinung nach ein Indiz, dass nur der deutsche Außenminister was dazu gesagt hat?
Ja, es zeigt ja erstmal, dass der deutsche Außenminister sich immer in fremde Angelegenheiten einmischen möchte. Er hat ja auch die Chinesen in der Vergangenheit schon öfter verärgert und einiges an Porzellan zerdeppert und wurde eine Reise nach China gecancelt, die zu diesem Zeitpunkt gerade sehr wichtig war, weil Sanktionen im Raum standen. Also das ist irgendwie so dieser Musterschüler, der sich immer sehr beliebt machen möchte beim Lehrer, wobei der Lehrer, die USA, gar nicht so ein starkes Interesse daran zu haben scheint. Was sagt das über die Authentizität der Dokumente aus? Naja, gerade wenn die Dokumente authentisch sind, könnte es ja sein, dass man sich da auf dem internationalen Parkett etwas zurückhält. Wenn man sich mal in die Schuhe von Elon Musk versetzt, na, der hat ja auch einige Investments in China. Das wäre wahrscheinlich nicht das Klügste, dass er da jetzt gleich einen Tweet absetzt und Xi Jinping bedroht, was Elon Musk seit Erscheinen dieser Spiegelrecherche gemacht hat. Er tweetet ganz fleißig Memes, Statistiken über Ausländerkriminalität und postet Videos von seinen Raketen. Ich denke mal, dass diese Angelegenheit, so sie denn auf Fakten beruht, in den Hinterzimmern der Macht geklärt wird und eben nicht auf der öffentlichen Bühne, wie es sich, glaube ich, der Spiegel gewünscht hätte.
Zum Abschluss, was ist aus Ihrer Sicht die eigentliche Botschaft dieser ganzen Geschichte? Also der Berichterstattung, dem Inhalt der Metaebene, geht es in erster Linie darum, über engere russisch-chinesische Militärkooperation zu informieren? Oder soll mit dieser Veröffentlichung auch Einfluss auf die politische Debatte im Westen genommen werden? Was steckt Ihrer Meinung nach wirklich dahinter?
Naja, es soll ganz klar Einfluss genommen werden auf die öffentliche Debatte in den USA und in Europa. Und was wir ja gerade sehen in den USA, da macht Trump Anstalten, also die Ukraine und Taiwan zu entkoppeln. Trump möchte sich aus der Ukraine zurückziehen. Er möchte wohl einen Friedensvertrag mit Russland, um sich eben stärker auf Taiwan konzentrieren zu können. Aber das möchte natürlich die Bundesregierung nicht. Das möchte auch die EU-Kommission nicht. Die trägt ja sehr viele Kosten. Die möchten, dass sich die USA da schön weiter engagieren. Und genau deshalb, würde ich meinen, hat ja auch der Spiegel diese Recherche auf seinem englischen Substack veröffentlicht. Und es ist ja auch eine Kooperation dann noch mit Le Monde und mit The Insider, diesem russischen Oppositionsmedium. Und es geht also ganz klar darum, hier den Ukraine-Krieg zu verlängern und die USA mit drin zu halten.
sagt der China-Experte bei Kontrafunk Jonas Greinberg, und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
Sehr gerne, Herr Danowski.